attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, ein spätes Daily am Montagabend aus Gründen. Keine Ahnung, worauf wir gewartet haben, vielleicht auf den Tennispropheten, der eine Trophäe, pardon, in die Höhe gereckt hat an diesem Pfingstmontag. Andi, wo hast du was gewonnen?
Servus, ja, servus, lieber Jens. Also vielleicht erinnern sich die betagteren Tennisfreunde noch an Gars am Kamp. Das war einmal Österreichs ältestes Tennisturnier. Mittlerweile gibt es es, glaube ich, seit, gut 20 Jahren nicht mehr. Und jetzt hat man so ein kleines Revival veranstaltet unter Freunden. Die Gars am Kamp Challenge, ein kleines Tiebreak-Turnier, und das habe ich halt für mich entschieden. Das war sehr, sehr nett in Anlehnung und in Gedenken an den großen Turnierleiter dort. Das war der Franz Langmann. Das hat immer parallel stattgefunden zu Paris, und das hat auch mit meinen Anfängern zu tun. Ich durfte immer für den ORF, früher als Zimmer und Grünedl natürlich persönlich in Paris waren, durfte ich Gas am Kamp machen, und zwar deswegen, weil es viel geregnet hat in Paris und man hat Füller gebraucht. Und der Franzi Langmann hat damals nicht die Füller, sondern die Fühler ausgestreckt nach Spielern, die eben in Paris ausgeschieden waren. Und die sind dann dort zu Werke gegangen. Es war dieser große Wanderpokal, das war herrlich. Also nicht der von heute, sondern der richtige, weiß nicht, wohin der verschwunden ist, den gibt es so nicht mehr. Und den hat aber niemand gewonnen, weil man hätte ihn dreimal gewinnen müssen. Und als ihm einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, einer mal dreimal gewonnen hat, haben sie gesagt, viermal müssten gewinnen. Also der ist nie wirklich verliehen worden. Aber gut, das hat mich persönlich sehr gefreut. Und nicht nur deswegen machen wir es jetzt am Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch, weil der Jens, glaube ich, campen war über Pfingsten.
Ich hocke immer noch auf einem Campingplatz mit zweifelhafter Internetverbindung. Bin über den Hotspot mit meinem Handy verbunden. Also wenn das jetzt irgendwann zusammenbricht, dann nicht schrecken, aber im Moment funktioniert es noch. Ja, wir haben noch nicht gesprochen, seit Dominic Thiem sich in eine Tennishalle gesetzt hat und dort jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber halt dann doch sehr definitiv erklärt hat, dass er seine Karriere beenden wird. Andi, ich weiß, du hast schon bei diversen oder zumindest bei einer TV-Station vorgesprochen. Ich habe dieser TV-Station natürlich nicht gelauscht. Wie war deine Einschätzung?
Ja, also zu der Geschichte, ich war sehr traurig. Also es ist natürlich so, Jens, das weißt du, dass wir da gerade ich vielleicht auch immer kritisch waren. Ja? Warum waren wir kritisch? Unter der Voraussetzung, dass wir, glaube ich, da sind wir alle uns einig, die wir uns für Tennis interessieren, dass es sich da um jemanden handelt, der viel mehr hätte erreichen können. Ich will nicht sagen müssen, sondern können. Und deswegen tut es mir leid, wenn das jetzt so sang- und klanglos ausläuft. Auch ein, sagen wir mal, von den Formalitäten her unüblich, weil, wie du richtig gesagt hast, man setzt sie vor ein Handy in irgendeiner Halle und verkündet das so, in die ganze Welt hinaus, und das war's dann. Also ich weiß es nicht. Einerseits, ich glaube, der liebe Dominic Thiem hat mit den Medien so wirklich nie viel anfangen können. Er ist ja eigentlich ein schüchterner Charakter immer gewesen, das weiß ich von Kindheit an. Da gab es dann auch Versuche zu Beginn mit dem Stefan Wagner ein bisschen so in, sagen wir, eloquenter zu machen vor den Kameras und so weiter. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Also die ganze Geschichte tut mir sehr, sehr leid. Und es ist natürlich so, dass spätestens dann, wenn es soweit sein wird, die ganzen Hater, die sich jetzt da oder bis vor kurzem alteriert haben, dann leider niemanden mehr haben, über den sie sich aufregen werden können. Also wenn man das aus der Sicht einmal sieht, Ex-Sportler des Jahres, ja, eigentlich erfolgreicher an Finalteilnahmen als der Thomas Muster, war zwar nie Nummer 1 der Welt. Und ich finde es deswegen so furchtbar, ich habe mir das jetzt überlegt. Wir werden dann ja wahrscheinlich auch, lieber Jens, gleich auf Paris bei den Herren zu sprechen kommen. Ich finde es deswegen furchtbar, weil das Feld so offen ist wie nie zuvor. Also ich glaube, da kann man würfeln heuer, wer das gewinnt, zumindest meiner bescheidenen Einschätzung nach. Und wenn Team noch annähernd, so wie vor 4 Jahren spielen würde, dann wäre er jetzt dran und das wäre jetzt diese Ära, auf die man hätte geduldig warten können, ja, wenn nicht Corona, wenn nicht Handgelenk, wenn nicht, was wir eh alles wissen und dann auch mangelnde Motivation da Sand ins Getriebe hätten kommen lassen, weil ich glaube, dann wäre ihm das jetzt nicht zu nehmen. Also wie der damals gespielt hat, wenn man sich das auch nochmal anschaut, die Großen geschlagen, die jetzt halt weg sind. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass der Rafa so sehr in Liebe heuer da noch mitreden wird. Das ist schon für mich ein Wunder, wenn er Woche 2 erreicht. Beim Djokovic sehe ich viele Fragezeichen. Alcaraz bedient, Sinner bedient und. Also das finde ich sehr, sehr schade. Natürlich ist es jetzt, heute hat er gewonnen, Gott sei Dank, da habe ich nichts gesehen. Vielleicht kannst du mit uns dann ein bisschen mehr erzählen. Solltest du es beobachtet haben gegen den Agamemnon, sage ich immer lustigerweise. Also ich glaube, über 200 Spieler aus Italien, den er halt jetzt einmal zum Auftakt der Quali geschlagen hat. Ich hätte es auch angemessen gefunden, wenn er dort eine Wildcard bekommen hätte, also das finde ich jetzt ein bisschen, aber wenn man die Franzosen kennt, natürlich, die schauen nur auf die Iren und dann gibt es zwar Verträge mit USA und Australien, das war es dann mit den Wildcards. Ne? Also an sich, ich finde es wahnsinnig schade, ich glaube auch, dass da jetzt sogar vielleicht, es kann ja ein Effekt eintreten, wenn man sich genau überlegt, und zwar der, dass er jetzt wirklich befreit spielt, vielleicht so wie heute, sollte das auch in dem Match der Fall gewesen sein. Ich habe ein bisschen was gesehen auf YouTube jetzt dann doch, aber das ist ja nicht sehr aussagekräftig. Aber weißt du, wenn du zu befreit bist, es geht um nichts mehr, du kommst dort und dahin, vielleicht Rafa im Kleinen, überall werden sie jubeln, natürlich dann sozusagen, wie sagt man, verabschiedend und das, vielleicht geht da noch was. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt natürlich gleich die Frage an dich zurück, wie du das alles siehst.
Naja, was den Dominik auszeichnet, hat man auch heute gehört nach dem Match, wo er sinngemäß, vielleicht nicht wörtlich, aber sinngemäß gesagt hat, dass er sich eben keine Wildcard verdient hat und dass es völlig okay ist, dass er keine bekommen hat, weil er ja genug Chancen gehabt hat in den letzten 12 Monaten, dass er sich direkt qualifiziert. Mhm. Und da ziehe ich meinen Hut. Ja, da sage ich, okay, wenn ich diese Aufregung, die da herrscht. Ja. Es hätten sich andere Leute auch noch aufregen können. Die Halep, die Wozniacki hätten sich aufregen können. Mhm. Gut, die Halep ist, glaube ich, nicht fit genug, dass sie spielt, aber die Wozniacki, da hatte der Vater dann auch wieder was gesagt und der Dominik sagt, na, ich habe 10 Hauptfeldteilnahmen gehabt im letzten Jahr, da müsste es eigentlich reichen, dass ich mich qualifiziere, direkt für Paris, also lassen wir es gut sein. Mhm. Und ja, zu der sportlichen Geschichte ist halt das, was der Günther immer gesagt hat, ja, dass der Günther gesagt hat, wenn die drei Großen einmal weg sind, dann bricht die Ära von Zverev und von Team an. Ja. Und aus verschiedenen Gründen hat das eben nicht ganz so funktioniert. Beim Zverev weiß ich es nicht. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich da auf diesen Rom-Sieg geben kann, wenn man sieht, dass wen er da geschlagen hat. Natürlich kann er nichts dafür, ja, dass er gegen den Schari da das Finale spielt, Halbfinale gegen einen dann Tabilo, der sich in die Hose gemacht hat ab dem Tiebreak im zweiten Satz und sich überhaupt nichts mehr getraut hat. Aber ich meine, gut für den Zverev, dass er es gewinnt. Und beim Dominik, ja, was soll man sagen? Hat er wirklich Pech gehabt, dass er gerade auf Sand dann bei diesen großen Turnieren, also Madrid zweimal Finale, einmal gegen Zverev überhaupt keine Chance gehabt, einmal gegen Nadal sehr wohl eine Chance gehabt, aber halt knapp verloren. Aber das muss man natürlich sagen, dass er bei diesen ganz großen Sandplatzturnieren, Monte Carlo, nie gut gespielt. Rom, ja. Einmal Halbfinale, wenn ich mich richtig erinnere, wo er im Viertelfinale Nadal weggefegt hat und dann im Halbfinale gegen Djokovic untergegangen ist. Also natürlich ist es eine fantastische Karriere, müssen wir überhaupt nicht reden. Aber weil du vorhin gesagt hast, er hätte mehr gewinnen sollen, finde ich schon auch, gerade bei den Tausendern sieht man es halt. Ja, wenn ich sehe, dass jemand wie Hurkacz oder jemand wie Rublev, klar, ist eine andere Ära. Nadal ist nicht mehr da und Djokovic ist es wurscht. Federer ist nicht mehr da, aber der Dominik ist ein viel besserer Tennisspieler als der Rublev. Und Rublev hat zwar noch hat er nicht einmal ein Semifinale im Grand Slam, aber hat auch schon 2000er gewonnen. Also das ist irgendwie so, ihm wird es wurscht sein. Der Dominik wird nie mehr arbeiten gehen müssen. Man hat es ja heute gesehen. Ich meine, die Leute, der Long Lane war fast voll am ersten Quali-Tag. Das ist einfach geil. Die Leute mögen den Dominik und mögen ihn zurecht. Das ist schön, das war super schön, ihm zuzuschauen, damals, als er in Bestform war. Es ist immer noch sehr schönes Tennis. Ich habe ihn ja in München gesehen, aber er macht halt nicht den Eindruck, als ob dann noch da in München schon nicht. Ja, das Feuer ist halt nicht mehr da. Mhm. Und wann das genau erloschen ist, was weiß ich. Also Leute, die genauer hinschauen, sagen nach den US Open 2020, und andere, die es sich ein bisschen einfacher machen wollen, sagen halt, naja, nach der Handgelenksverletzung. Ich weiß es nicht.
Ja. Also ich bin noch immer, mit dieser Handgelenksverletzung muss ich schon beinhart sagen, also sowas hatten andere auch und eine Vielzahl derer hat sich operieren lassen, dann ist absehbar, okay, das kostet mich vielleicht ein halbes Jahr, maximal ein Jahr und dann bin ich aber wieder völlig einsatzbereit und das habe ich nicht verstanden. Keiner kann hineinschauen, wie weh das wirklich tut, wie was da wirklich gewesen ist oder eben vielleicht auch weniger. Das ist für mich ein bisschen unrund gekommen. Und ich finde es sonst auch, finde ich wahnsinnig schade, dass da vermischt wurde, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, also die Medien müssen ja kritisch berichten, das ist klar. Ich finde, die österreichischen Medien waren eh sehr, sehr handsam ihm gegenüber. Aber was dann verwechselt wurde, auch vom Moritz-Team und von der Familie, das finde ich unfair, dass das den Medien in die Schuhe geschoben wurde. Die ganzen Kommentare, die halt diese anonymen User da von sich geben, weil die waren hauptsächlich negativ und dann assoziiert man das ganze Medium, ist jetzt gegen mich. Also das war ein bisschen übertrieben. Ich finde es schade, es ist sehr, sehr viel Potenzial liegen geblieben. Ich finde auch, man hätte ihn besser präsentieren können, gerade einen solchen Typ, der halt nicht so outgoing ist und selber voranprescht und auch nirgends aneckt, was zwar gut ist, aber vielleicht vom Erinnerungswert her und so, ich finde, er hätte einen größeren Stellenwert verdient. Noch ist er nicht weg, vielleicht kommt es ja jetzt noch in einer Art späten Ovation allgemein, ja, weißt du ungefähr, worauf ich hinaus will. Also ich finde das Standing in der Öffentlichkeit, da hätte er sich ein viel besseres eben verdient. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen geschuldet dem, ich sage jetzt einmal, ungeschickten Management. Lassen wir es einmal so stehen.
Ja, ich habe mir, es gibt ja dann auch noch diesen sogenannten Vlog, kann man bei YouTube anschauen, wo der Dominik mit seinem Papa...
Das ist wie Schülerfernsehen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, aber ja, soll sich jeder anschauen. Sorry.
Ja, ich habe nicht die ganze Stunde gesehen. Ich habe immer ein bisschen vorgesprungen, aber Leute, die es gesehen haben, und wenn es denn stimmt, es geht um einen Karriererückblick von Dominik. Ich weiß es nicht. Also vielleicht verbreite ich hier Fake News, aber wenn es denn stimmt, dass der Günther kein einziges Mal erwähnt wird, namentlich, dann sage ich auch, also bei aller Liebe. Ja,
ich hab das gesehen. Man muss fairerweise sagen, es wurde schon von ihm gesprochen. Er ist natürlich ein bisschen versteckt worden. Das ist logisch. Aber es sitzt dort der Vater, in der Mitte, also rechts, in der Mitte der Dominik und links am Sessel der Moritz und alle werfen so völlig... ich weiß nicht, die werfen Dinge ein, das sind teils Erinnerungen, teils, also es ist ohne Konzept, ohne Faden, er ist manchmal sehr authentisch und dort, wo man dann nachfragen muss, das als Journalist tut man das in der Seele weh, wenn er ein bisschen eingeht auf persönliche Dinge, eben das, was du gesagt hast, wo er also dann zu zweifeln begonnen hat und so, da ist dann auf einmal, naja, und kannst dich noch erinnern, dort war eigentlich das und das war lustig, haha, hihi. Also, wobei, auch das ganze Gespräch ist ja getragen von einer dermaßen Schmählosigkeit und Fadest, dass es ja Ärger nicht geht. Es wirkt, schaut es euch bitte an. Also der sogenannte Vlog ist, Dominik Thiem ist Folge 2 und ist auf YouTube abrufbar. Also ich mag jetzt nicht noch mehr drüber sagen, man muss das gesehen haben, um es zu glauben, leider.
Rom! Zum zweiten Mal gewonnen von Alexander Zverev. Fangen wir mit den Männern an. Ich habe schon gesagt, Zverev im Grunde genommen makellos. Tabilo führt im Tiebreak mit 2-0 im zweiten Satz und hat sich dann Ich weiß nicht, was war. Vielleicht war er müde, vielleicht hat er sich einfach nicht mehr getraut. Im ersten Satz hat er 184 Stops gespielt, von denen 182 Punkte gewesen sind. Ab Mitte zweiten Satz hat er überhaupt keinen Stopp mehr gespielt. Ich weiß nicht, was wäre verändert hat in seinem Spiel, dass Tabilo diese Stops nicht mehr hat spielen lassen. Keine Ahnung, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber das war das einzige Match, wo Alexander Zverev Probleme gehabt hat. Im Finale gegen Schari gewinnt er dann 6-4, 7-5, völlig zu Recht. Herzliche Gratulation, sechster Tausender-Titel, ausgezeichnet. Einmal Olympiasieger, zweimal die ATP-Finals gewonnen. Aber ich weiß nicht, Andi, welche Aussagekraft das in Hinblick auf Paris hat. Ich weiß es nicht.
Na, du hast schon sehr, sehr viel Ahnung und ich unterstreiche das alles, was du gesagt hast. Ich habe das auch gesehen. Und da muss man sagen, der Tabilo hat die Partie hergegeben. Also durch welche Umstände werden wir nicht erfahren. Ich tippe auch auf die schwankende Psyche in diesem Tiebreak des zweiten Satzes. Und du hast es auch hart gesagt, wofür ich dich verehre, aber es stimmt ja. Also besonders war das nicht. Es musste einer gewinnen und es war halt dann der Herr Zverev, finde ich. Er musste auch nicht glänzen, hat er auch nicht. Also ich finde das, jetzt bin ich wieder unfair. Ich mag ihn ja als Typ, ich weiß gar nicht wieso, weil ich kenne ihn nicht so gut. Wir haben uns einmal über zwei, dreimal sehr freundlich zu mir, zu anderen weniger. Aber das sind, du weißt, dass diese kurzen Momente, wenn du da Pech hast, übersieht er dich und dann, also das ist immer, sind immer Momentaufnahmen, aber das Spiel, ja, ist abwartend halt etwas kompakter als der Jari in diesem Endspiel und ja, also ich würde ihn jetzt nicht, und er hat es auch selber gesagt, in ehrender Weise, dass die Sandplatzsaison bis dahin ja mäßig war von ihm. Und er freut sich aber, dass er jetzt erhofft, diesen Schwung mitnehmen zu können für Paris. Das macht ihn aber für mich noch immer nicht zu einem der großen Favoriten. Mit Favoriten ja, aber da muss halt dann viel passieren. Also ich finde es spektakulär, was nicht, seine Partien zu sehen. Er war immer Favorit, das stimmt auch, was du sagst. Das ist ja gut, wenn er also dieser Rolle gerecht wird, aber wie du sagst, für die Gegner kann er nichts und schwer einzuordnen halt jetzt, weil ja, warum eigentlich? Der Rafa hat auch mitgespielt übrigens, ganz schlecht.
Ja, ich habe schon wieder vergessen und dann habe ich dieses Bild gesehen, dass er gegen Hurkacz verloren hat. Ich fand nur wieder, und das möchte ich dann auch nochmal sagen, weil ich den Kohli so gelobt habe als Experte bei Sky, Andrea Petkovic, fantastisch. Also Petko, das Halbfinale eben gegen Tabilo, also da lernt man was, ja. Wirklich, Petko analysiert das Spiel und man denkt sich, okay, das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber sie hat komplett recht, wirklich grandios, grandios. Rafa hat gegen Hurkacz verloren. Hurkacz, wenn ich jetzt Geld setzen müsste auf den Wimbledon-Sieger, würde ich auf Hubi Hurkacz setzen. Als French Open-Sieger habe ich ihn nicht, aber auch nicht Rafael Nadal.
Ja, also mir geht es da ganz genauso. Also das ist jetzt, er ist ja schon dort, er trainiert, also er wird spielen, sage ich jetzt einmal. Ja, muss er, glaube ich, auch, weil es wird das letzte Mal sein, so oder so. Und da darf man jetzt nicht die rosarote Brille aufhaben und zu viel träumen, glaube ich. Also für mich ist das schon erledigt, wahrscheinlich zu 90% in Woche 1 leider. Und wird man sehen. Ich hoffe nur, er tut sich nicht wieder weh oder es geht dann körperlich nicht. Und die Frage wird sein, natürlich warten wir mal jetzt die Auslosung ab, wenn die gnädig ist. Es gibt natürlich einige Gegner, nur gerade über dieses Best-of-Five-Format, das ihn früher doppelt favorisiert hat. Das wird jetzt eine Art Achillesferse werden, das glaube ich, weil die Spiele halt dann länger sind und der schießt niemanden weg in drei Sätzen 1-1 und 1, wie es früher war, sondern der muss gegen solche, glaube ich, dann vier Sätze gehen und das summiert sich ja schnell. Du weißt, und mit 37 oder 38 jetzt während des Turniers, glaube ich, ist es dann nimmer mehr so leicht, gerade bei ihm nicht. Ne? Ich bin gespannt, da werden Tränen fließen. Wirst du in Berlin sein übrigens, weil er wieder dort, da werden sie dann vielleicht wieder gemeinsam weinen. Ich weiß gar nicht, ob der Rogerer wieder zum Racket greifen wird. Sein Busenfreund und Weinkollege bei dessen eigenem Abschied, aber da wird es sehr tränenreich zugehen. Wirst du das ergeben in Berlin?
Es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe nur gesehen, wie die zwei Kasperl jetzt irgendwo in den Schweizer Bergen waren und
Ich auch.
In Leiwerl herumgerannt sind. Dann zum Glück das Interview haben sie ein paar Jackerl bekommen. Und meine Freundin ist Klettererin und die hat nur gesagt, hast du das Bild gesehen von Nadal und von Federer auf Instagram? Ja, habe ich gesehen. Warum sie im T-Shirt herumrennen, weiß ich nicht, aber die mögen sich einfach. Und sie meint halt nur, dass die Klettergemeinde sehr, sehr böse Kommentare gehabt hat, weil die gehen da, ich habe mir das gar nicht so aufgefallen, aber der Louis Vuitton-Tasche mit Kletterausrüstung und keiner weiß wofür. Aber das nur nebenbei. Ich weiß auch nicht. Ich bin davor bei den US Open und ob ich dann lustig bin, dann auch noch nach Berlin zu fahren, ich weiß es noch nicht.
Wenn ich überhaupt. Von der Bronx nach Berlin ist ein breiter Weg.
Ja, ja, und ich weiß auch gar nicht, das ist mit der Akkreditierung auch gar nicht so einfach dort. Also bin mir nicht ganz sicher.
Aber das, also da handelt es sich ja um einen Werbespot, du hast das eh schon gesagt. Also das Einzige, wo ich mir denke, dass Männer für so etwas werben, vielleicht bin ich da zu wenig Experte, wahrscheinlich sogar ganz sicher, aber das kommt mir ein bisschen ganz, naja, ich sage jetzt nichts, aber doch sehr sonderbar vor. Wenn Damen werben würden, ja, ich weiß nur, es gibt auch Sonnenbrillen und diese Tascheln. Mehr kann ich jetzt der Firma nicht zuordnen. Aber dass die da jetzt, sagen wir, im Frühsommer auf irgendeinen Gletscher die hinaufjagen und dort im Schneegestöber herumhupfen lassen und dann wieder im Leiberl, wie du richtig sagst, das ist alles zusammen sehr, sehr sonderbar. Aber ja, es war so und mein Gott. Ja,
ich muss da nochmal nachfragen, weil ich
Vorbereitung. Das Raffa wird es keinen Abbruch.
Naja, was weiß man, wann das Ganze gefilmt wurde.
Eben.
Ja, also ja. Vielleicht war es schon vor 2-3 Monaten. Aber ja. Ich war nicht ganz im Bild über das Warensortiment von Louis Vuitton, weil mich ja, soweit ich weiß, Taschen ja, aber natürlich Kleider können sie keine herstellen, weil Kleider bekommt der Federer ja noch für 3-4 Jahre von Uniqlo Länge mal Breite bezahlt. Also das kann nicht sein. Ja, okay, also Rafa, glaube ich auch nicht, dass er Roland Garros gewinnen wird, weil er ja auch umgesetzt ist.
Jetzt drängt sich, mein lieber Freund, eine Frage auf, eine übergeordnete Frage, drängt sich auf, und zwar wird ein Novize, ein Novize in Paris gewinnen, also einer, der überhaupt noch nie gewonnen hat. Das ist doch eine interessante Frage, weil ich finde es sehr, sehr offen bei den Herren.
Überhaupt noch nie auf welchem Level? Noch kein Grand Slam-Turnier?
Nein, kein Grand Slam-Turnier.
Da sage ich ja.
Ob es einen neuen Grand Slam-Turniersieger gibt? Da sage ich ja. Das würde jetzt, ich meine es nicht so, dass es sich nur auf Paris bezieht, weil damit ist der Alcaraz weg und der Sinner weg. Sonst ist nur Rafa und Joker weg. Also sagen wir, es sind 4 weg, sonst fällt mir jetzt keiner ein.
Ja, der Murray aber ist auch weg, Wawrinka spielt auch keine Rolle.
Ja, die spielen keine Rolle mehr, ja, natürlich.
Ja, ich glaube, mein Tipp, wenn ich jetzt, also Hurkacz gewinnt Wimbledon und Tsitsipas gewinnt Paris.
Das ist ein guter Tipp, ja. Wenn der nicht umfällt wieder aus irgendeinem Grund, würde mir auch gefallen von der Spielweise her. Und so, ich hatte ja, das ist jetzt wahrscheinlich verwegen, weil ich glaube, der ist auch ein bisschen bedient, gesundheitlich, aber mir hat der Rublev zwischenzeitlich gut gefallen, bevor er dann wieder zu jammern und zu herumfallen begann und sich selber wieder so präsentiert hat wie die Jahre davor. Also wenn er so dort auftritt, reißt er gar nichts. Und ich weiß auch nicht, es sind so viele Fragezeichen. Wie geht's dem, wie geht's dem, wie geht's dem? Ne? Und wie du sagst, Hurkacz, so schlecht war der gar nicht eigentlich. Ne? Und auch ein Jari, aber das sind Leute, glaube ich, die können das nicht gewinnen in Paris. Das geht sich nicht aus.
Nein, ich glaube, der Tsitsipas gefällt mir gut wieder. Jetzt wieder, ja. Also
ja.
Dass er gern Jari, das darf er nicht verlieren, das Match.
Auch das richtig.
Ist er mit Break vorne im dritten Satz und dann gibt er sofort wieder seinen Aufschlag ab. Aber ich glaube, der ist gut in Form. Der glaubt dran, Best of 5 kann ihm helfen. Ich glaube, der ist gut beieinander.
Ja.
Und das reicht ja auch schon.
Das ist ein guter Tipp. Ich behaupte auch, der hätte den Jari geschlagen auf ein Best of 5, aber das kann man auch schwer sagen, gell?
Ja.
Ist sehr, sehr schwierig. Ne?
Naja. Gehen wir noch eins weiter schnell, gehen wir noch zu die Frauen.
Die Frauen, ich wollte sagen, was sagst du zur Siegerin außer Cześć? Das heißt Servus auf Polnisch.
Ja, bravo, würde ich noch sagen. Cześć, bravo. Ja, weil ich bin ja gerne kritisch bei Iga Świątek, weil Bei ihr, beim Dominik, traue ich mich das gar nicht so zu sagen, ja, weil da hat er natürlich diese riesige Konkurrenz gehabt mit Djokovic, Nadal und Federer, aber bei der Swiatek sage ich ja immer, sie hätte jetzt schon mehr gewinnen müssen. Jetzt hat sie hintereinander Madrid gewonnen und jetzt im Finale ist Sabalenka füsiliert, mehr oder minder.
Ja.
Ja, und jetzt könnte sie halt zum vierten Mal Roland Garros gewinnen. Ich glaube auch, dass für sie schon langsam das so wird wie bei Nadal, wenn sie da auf diesen Chatrier reingeht, dass sie denkt, sie kann nicht verlieren. Und da sage ich bravo. Ich sage bravo. Mehr fällt mir nicht ein, weil ich meine, sie spielt jetzt auch wieder besser. Die Rückhand ist stabiler, finde ich. Mit der Vorhand ist sowieso, wissen wir, das ist grandios, wenn sie trifft. Aus der Defensive heraus echt gut. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Mehr kann ich dazu fast nicht sagen.
Ja, das sehe ich auch ähnlich. Obwohl natürlich der Vergleich mit Rafa ist immer sehr schwierig, aber ja. Also vom eigenen Mindset her glaube ich das auch, dass die natürlich dort gerne reingeht und sich unantastbar fühlt, hoffentlich für sie, und dann eben auch so spielt. Ne? Und jetzt habe ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen, die ist erst 22.
Das ist nämlich das Verrückte, ja. Die ist noch ganz jung, wenn man es mal so sieht. Ja. Und hat jetzt vier Grand Slam-Titel hat sie, einmal US Open, dreimal French Open. Ich weiß gar nicht, warum sie so tut, als ob sie auf Rasen gar nicht spielen könnte. Hat ja bei den Juniorinnen zumindest Wimbledon gewonnen. Ja, ist eine außergewöhnliche Spielerin. Aber mich regt es halt auf, dass sie, ja, dass sie hätte schon mehr gewinnen können. So blöd und unglaublich das klingt. Und ja. Ich weiß auch nicht, ob sie sich, weiß nicht, ist sie so viel besser geworden in den letzten 3 Jahren? Oder hat sie sich stabilisiert mit der Rückhand? Hat sie irgendwas bei ihrem Spiel geändert? Und da haben wir ja vor ein paar Wochen auch gesprochen, da finde ich die Rybakina halt sogar mittlerweile ein kleines bisschen spannender, weil die Rybakina jetzt wirklich versucht, ihren Bällen öfter nachzugehen, zu volieren und sich dadurch ja, lange Ballwechsel erspart. Also das finde ich von der Idee her viel spannender. Und wenn ich auch spannend finde, ist die Collins mittlerweile, die letzte Saison. Aber natürlich ist mir klar, dass Danielle Collins, und wahrscheinlich wird sie dann im Halbfinale der French Open gegen Sabalenka gewinnen. Aber ich glaube, wenn es wirklich ganz, ganz hart auf hart geht, sind die drei da vorne doch noch um mehr als ein Eizerl besser, nämlich Swiatek, Sabalenka, Rybakina als der Rest. Auch wenn natürlich dieser Kampfgeist von der Collins schon die reine Freude ist.
Du hast was historisch Hochkarätiges gesagt, sporthistorisch, nämlich du hast gesagt, im Zusammenhang mit dir ist klar, ist mir, da fällt mir immer der Spitz von Prohaska ein, ist ja, mir aber klar.
Nach einem traumhaften Solo vom Krankl, das vergisst man ja. Ja,
Weltklasse. Ne? Ja.
So, dann ganz schnell, ohne Break, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
Ja, du darfst diesmal anfangen, weil ich denke wieder nach.
Ja, also ich nehme zwei Italienerinnen, ja, wo ich bis jetzt nicht verstehe, wie das passieren kann, dass Jasmin Paolini und Sara Errani, die beide nichts für ihre Größe können. Aber sie sind nun mal genau das Gegenteil von dem, was ich sage, zwei Doppelspieler, die gut zusammenpassen. Ja, Rajiv Ram und Joe Salisbury, beide über 1,90 groß. Jasmin Paolini und Sara Errani, not so much. So, und die gewinnen tatsächlich zu Hause in Rom. Ganz eine lässige Geschichte. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Vavasori und Polelli bei den Männern gewinnen, haben sie nicht gemacht. Aber meine Mitarbeiterinnen der Woche, Jasmin Paolini und Sara Errani.
Ja, dann nehme ich auch zwei, und zwar zwei Chilenen. Ja, weil die da beide im Halbfinale oder übers Halbfinale hinaus sogar waren in Rom. Und jetzt beide, also der Herr Jari hat ein Career High von 16 und der Herr Dabila ist auf einmal Nummer 25. Und das heißt für die vielen Statistiker unter uns, dass Chile erstmals seit 2005 mit Fernando González und Nicolas Massu wieder zwei Top-30-Spieler hat. Es ist wurscht, ich weiß, aber nehmen wir heute die Chilenen. Was soll man sonst machen?
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.